Die Geostrategie der kontrollierten Gegenküste. Die Entstehung des Westens als ein Westeuropa und Nordamerika umfassender geopolitischer Raum mit dem Nordatlantik als Zentrum, einem als Binnenmeer verstandenen Ozean, einer, wenn man so will, ozeanisch-thalassischen Macht, war eine Folge von um 1947, 1948 getroffenen geostrategischen Entscheidungen der US-amerikanischen Politik, die darauf hinausliefen, dass sich die USA dieses Mal nicht, wie nach dem Ersten Weltkrieg und wie zunächst auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehen, aus Europa zurückzogen und den Nordatlantik als Sicherheitsbarriere gegenüber der euroasiatischen Landmasse und den sich dort abspielenden politischen Entwicklungen ansahen. Vielmehr folgten sie nun der bereits von den Römern und davor schon von den Athenern praktizierten imperialen Vorstellung, wonach man die gegenüberliegende Küste eines Meeres beherrschen müsse, um sich dauerhaft als Vormacht eines Raumes behaupten zu können. Das war eine Modifikation der dem 19. Jahrhundert entstammenden geopolitischen Direktive, der Monroe-Doktrin, wonach sich die europäischen Mächte vom amerikanischen Doppelkontinent fernzuhalten hätten und dieser als US-amerikanisches Einflussgebiet zu behandeln sei. Im Gegenzug sollten sich die USA ihrerseits vom europäischen Kontinent sowie von den afrikanischen und asiatischen Interessengebieten der europäischen Kolonialmächte fernhalten. Carl Schmitt hat dieses amerikanisch-europäische Agreement später, als dessen machtpolitische Voraussetzungen schon nicht mehr gegeben waren, auf die Formel einer Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte gebracht, was zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, auf eine Vormachtstellung des nationalsozialistischen Deutschland in Europa hinauslief. Im Prinzip hatten die USA 1917 mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg dieses Agreement aus dem 19. Jahrhundert aufgegeben und die kontinentale Selbstbeschränkung durch einen globalen Ordnungsanspruch ersetzt. Freilich war der Kriegseintritt ein Eingreifen auf Seiten derer, mit denen die USA in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieses Agreement getroffen hatten. Das Deutsche Reich hatte dabei, weil es ein solches zur fraglichen Zeit ja noch gar nicht gab, keine Rolle gespielt. Aber der amerikanische Kongress folgte nach Kriegsende den Vorstellungen von US-Präsident Woodrow Wilson zu einer neuen Weltordnung nicht und verweigerte den Beitritt der USA zum Genfer Völkerbund, was auf einen militärischen und politischen Rückzug der USA aus Europa hinauslief. Diesen Fehler wollte man nach dem Zweiten Weltkrieg, der endgültigen Niederwerfung eines imperialistisch agierenden Deutschlands, nicht noch einmal machen. Wobei die große Herausforderung diesmal die weit nach Mitteleuropa bis zur Elbe vorgerückte Sowjetunion war. Ohne US-amerikanische Truppen würde das da niederliegende Europa, so die amerikanischen Befürchtungen, einem Vorstoß der Roten Armee bis zum Atlantik keinen effektiven Widerstand entgegensetzen können. Das war die Grundlage der die zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägenden geopolitischen Entscheidung, den Nordatlantik aus einem Ozean in das Binnenmeer eines Militärbündnisses zu verwandeln. Die North Atlantic Treaty Organization, NATO, wurde zum militärischen Herzstück dessen, was dann sehr bald der Westen heißen sollte. Aus amerikanischer Perspektive lief die Gründung der NATO darauf hinaus, dass man sich von der geostrategischen Sicht des US-Admirals Alfred Thayer Mahan verabschiedete und sich den Überlegungen des Briten Halford Mackinder annäherte. Mahan, der in der geopolitischen Tradition der Blue Water School stand, war der Überzeugung, dass Weltherrschaft auf der Beherrschung der Weltmeere beruhte und dass die Herrschaft über die Weltmeere durch ein die Ozeane übergreifendes Stützpunktsystem herzustellen war. Deswegen konnte man auf eine ressourcenaufwendige Kontrolle der Gegenküsten verzichten, zumal dann, wenn es sich um ozeanische Gegenküsten handelte, die vom eigenen Festland 1000 Kilometer und mehr entfernt waren. Die Beherrschung der Weltmeere sicherte, gleichsam nebenbei, die Herrschaft über die Landmassen, die man durch den Ausschluss vom Seehandel politisch und militärisch auf die Knie zwingen konnte. Auf dieses geostrategische Dogma hatten die USA gesetzt, als sie sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus Europa zurückzogen. Der Kampf um die Seeherrschaft im Atlantik und Pazifik während des Zweiten Weltkriegs hatte gravierende Zweifel an der Richtigkeit dieser Vorstellung aufkommen lassen. Es sprach manches dafür, dass man sich der Seeherrschaft nur dann sicher sein konnte, wenn man auch die Gegenküste kontrollierte. Der Bau von Unterseebooten und Flugzeugträgern, eine militärtechnische Innovation also, hatte die geopolitischen Vorstellungen von Raumbeherrschung revolutioniert. Die Heartland-Theorie des britischen Geographen Halford Mackinder, 1904 erstmals vorgestellt, ist das genaue Gegenteil zu den Auffassungen Mahans. Mit dem Eisenbahnbau, so Mackinder, sei das von Kolumbus' Entdeckungen eröffnete ozeanische Zeitalter zu Ende gegangen und das Zentrum der Weltpolitik vom Meer aufs Land zurückgewandert. Auch hier hatte, so Mackinder, eine technologische Innovation den Ausschlag gegeben, die Nutzung fossiler Energie zur Bewegung von Massengütern. Mackinder sah die Hauptfolge nicht in der Dampfschifffahrt, was durchaus nahegelegen hätte, um daraus die Idee eines verdichteten interkontinentalen Austausches zu entwickeln, sondern stellte den Bau von Eisenbahnlinien heraus, die unabhängig vom Verlauf der großen Flüsse die Kontinente erschlossen und damit die Vorherrschaft der Ströme, Binnenmeere und Ozeane als Zentren der Weltmachtbildung und der Weltordnungen ablösten. Es war die Zeit des Baus der nordamerikanischen Eisenbahnlinie von der Ost- zur Westküste, der Western Pacific, die von Salt Lake City nach Kalifornien führte, und der transsibirischen Bahnlinie, die Moskau mit Wladiwostok verband. Das neue Zentrum der Welt befand sich Mackinder zufolge im nördlichen Zentrum der Weltinsel, wie er die verbundene Landmasse der drei Kontinente Asien, Afrika und Europa bezeichnete. Und es umfasste das östliche Osteuropa sowie Sibirien, war also im Wesentlichen mit Russland identisch. Russia replaces the Mongol Empire, lautete eine seiner Kernthesen, was darauf hinauslief, dass die Raumrevolution des 16. Jahrhunderts rückgängig gemacht wurde und die Steppe wieder das Zentrum der Weltpolitik war. Diese Pivot Area wurde gemäß Mackinder halbkreisförmig umfasst von einem Inner Crescent, einem Halbmond, der aus den europäischen und mittelmeerischen sowie den süd- und ostasiatischen Inseln bestand, was auch Großbritannien einschloss. Dieser innere Halbmond wurde seinerseits von einem äußeren Halbmond, Outer Crescent, umfasst, der unter anderem aus dem amerikanischen Doppelkontinent und Australien bestand. Die für die Briten bedrohliche Botschaft Mackinders lautete, dass von Rimland aus, also den Territorien, die zwischen dem Heartland und dem Inner Crescent lagen, wie etwa dem Deutschen Reich, ein Zugriff auf den Angelpunkt der Weltherrschaft möglich sei, wenn beide, das rohstoffreiche Heartland und das technologisch avancierte Rimland, etwa Russland und Deutschland, miteinander kooperierten. Für alle, die mit Mackinders geopolitischen Theorien einigermaßen vertraut waren und sie nicht für restlos abwegig hielten, lief das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf die nachdrückliche Ermahnung hinaus, die der amerikanischen Ostküste gegenüberliegende Küste Europas unter Kontrolle zu behalten und sie unter keinen Umständen den Sowjets bzw. den Russen zu überlassen. Letzten Endes galt das auch für die pazifische Gegenküste zur amerikanischen Westküste, also für Ostasien. Schließlich hatten die USA nicht nur in Europa, sondern auch in der ostasiatisch-pazifischen Inselwelt Krieg geführt. Man kann die US-amerikanische Entscheidung, in Westeuropa zu verbleiben, um damit die Voraussetzung für die Abwehr eines möglichen sowjetischen Vordringens bis zum Atlantik zu schaffen, auch unabhängig von den geopolitischen Theorien Halford Mackinders auf die britische Geostrategie einer Gegenwallbildung zurückführen, bei der die englischen Könige seit der Eroberung der Insel durch den Normannenherrscher William the Conqueror darauf bedacht waren, einen starken Fuß in Frankreich und den Niederlanden zu haben, um den neuerlichen Aufbau einer invasionsfähigen Macht an der gegenüberliegenden Küste bereits im Ansatz zu unterbinden. Cecil Rhodes, Theoretiker wie Praktiker der britischen Großreichsbildung, hatte diese geostrategische Devise seinen Landsleuten am Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal eingeschärft. Das britische Interesse an der Neutralität Belgiens, das im August 1914 zum Eintritt des Vereinigten Königreichs in den Ersten Weltkrieg führte, ist ein weiteres Beispiel für diese Politik der Gegenwallbildung auf den Territorien der Gegenküste. Dieser Strategie des Gegenwalls entsprechend hatten die Briten im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg ein Expeditionskorps in den französisch-belgischen Raum entsandt, das sicherstellen sollte, dass die Deutschen nicht bis zum Ärmelkanal vordrangen und von dort die britischen Inseln bedrohten. Im Ersten Weltkrieg hatten die Deutschen das zunächst gar nicht vorgehabt, weil sie im Westen ganz auf Frankreich konzentriert waren und nicht mit einem Kriegseintritt Englands infolge des geopolitischen Interesses an Belgien gerechnet hatten. Nicht zuletzt an diesem Fehler, dem Übersehen der englischen Doktrin vom Gegenwall, ist der deutsche Schlieffenplan im Ersten Weltkrieg gescheitert. Die amerikanischen Strategen hatten das wohl vor Augen, als sie sich für den Verbleib in Europa entschieden, ebenso wie sie das Scheitern der Briten im Sommer 1940 berücksichtigten, als das britische Expeditionskorps fluchtartig den Kontinent hatte verlassen müssen. Sie zogen ihre Schlüsse aus der Anwesenheit sowjetischer Truppen an der Elbe. Mackinders Heartland-Theorie hat im Kontext neuerer geopolitischer Entwürfe aus den USA und Russland und nicht zuletzt anlässlich der Frage, ob die Ukraine nun dem europäischen Westen oder Russland angehöre, neue Brisanz gewonnen. Sowohl Zbigniew Brzezinski, ein polnisch-amerikanischer Geopolitiker, der unter US-Präsident Carter Sicherheitsberater war, als auch Alexander Dugin, ein russischer Geopolitiker mit einer undurchsichtigen Biografie, in der faschistische und kommunistische Präferenzen einander ablösen, haben geopolitische Ordnungen mit dazugehörigen Imperativen entworfen, in denen die Frage der Weltherrschaft mit der Kontrolle über Heartland verbunden ist. Brzezinski etwa hat darauf hingewiesen, dass die euroasiatische Landmasse 3/4 der Weltbevölkerung und 3/4 der Weltenergiereserven umfasse und dass dort 60% des globalen Bruttosozialproduktes erwirtschaftet würden, weswegen die USA, um die global dominante Macht zu bleiben, einen dominierenden Einfluss auf den euroasiatischen Raum haben müssten. Dugin wiederum hat geltend gemacht, dass Russland weder ein Teil Europas noch ein Teil Asiens sei, sondern eine eigenständige kulturelle und ethnische Größe, weswegen es die eurasische Landmasse beherrschen müsse, und zwar als Gegenpol zur großen Seemacht USA, die durch den Expansionismus ihrer Werte Russland einzuschnüren und klein zu halten suche. Darauf wird später ausführlich zurückzukommen sein.